Bevor ich wieder vergesse, schalte das an. Ich habe mein Anschauungsmittel vergessen. Schade. Ich bin an eine Sache schuldig. Ich gehe für manche Menschen viel, viel zu schnell. Ja, wenn meine Frau und ich zusammen spazieren gehen, ich muss mich wirklich zurückhalten, bei ihr bleiben, weil das ist ein Sinn der Sache, warum wir zusammen spazieren gehen. Nicht nur ein bisschen Training, ein bisschen ja, was zusammen für den Körper zu machen, aber Zeit zusammen. Als ich meinen Fuß gebrochen habe, in den Staaten vor 4 Jahren, glaube ich, war das, leicht angebrochen, aber es war doch einen kleinen Riss drin, musste ich einen von diesen großen Stiefel tragen. Das wollte ich mitbringen heute Morgen, habe ich vergessen. Kennt ihr diese großen Stiefel, die so hoch sind und klump? Ja. Sogar als wir ausgestiegen sind, ich glaube, das war in Atlanta oder in irgendwo unterwegs, ich bin immer angespannt, ob wir unseren Flug erreichen und so weiter, bin ich mit den Stiefeln sogar schneller als meine Familie dorthin gelaufen, bis meine Frau das gesagt hat: Kyle, da wartet jemand auf dich, der Mann mit dem kleinen Golfkart. Wir sind schön hingefahren. Naja, es scheint mir heute in unserem Text, dass Jesus nicht auf seinen Jüngern warten wollte. Wir sehen das gleich. Er geht jetzt entschlossen Richtung Jerusalem. Er weiß, was auf ihn wartet. Und will seine Jünger mit einer bestimmten Gesinnung und Ansicht ausrüsten. Unser Schlüsseltext für heute finden wir Kapitel 10, Vers 43. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste werden will, der sei alle Knecht. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Beten wir zusammen. Herr, ich bitte um deine Kraft und deine Hilfe, als ich versuche heute Morgen diese Worte weiterzugeben, im Sinne von das, was du wolltest und gemeint hast. Auch, dass wir heute Morgen alle etwas mitnehmen. Für uns. Für unser Leben. Für unsere Mitmenschen. Als wir hinaus in die Welt gehen. Heute Nachmittag. Herr, wir beten in deinem Namen. Amen. Wie sind diese Worte verstanden? Wie haben die Jünger seine Worte, diese Worte von Jesus verstanden? Überleg mal, es gibt hier 3 Gruppen eigentlich, aber ich will erstmal 2 Gruppen überlegen. Über 2 Gruppen, wie haben sie diese Worte verstanden? Die Jünger Jesu, wie haben sie diese Worte Jesu gerade verstanden? Von Dienen, von Diener zu sein, von Knechtschaft. Ich glaube, sie haben das noch nicht gecheckt. Aber die Leute, die diesen Brief oder diesen Evangelium gelesen haben, die Zielgruppe, waren die Christen in Rom. Christen, die unter Verfolgung stehen, leben. Wie haben sie solche Worte von Jesus verstanden? Ich glaube, es hat die Gemeinde dort in Rom Kraft gegeben. Zusammenhalt. Ich kann mir vorstellen, das hat die Gemeinschaft gestärkt und ihnen in eine sehr schwierige Situation geholfen. Aber es ist immer gut, wenn wir so eine Stelle haben, den Zusammenhang zu verstehen. So lesen wir ab Vers 32 in Markus Kapitel 10. Sie waren aber auf dem Weg und zogen hinauf nach Jerusalem. Und Jesus ging ihnen voran. Und sie entsetzten sich und folgten ihm mit Bangen. Andere Übersetzungen hier auf Deutsch sagen Ängste, mit Angst. Nicht, dass sie hinter Jesus waren, glaube ich nicht. Ehrlich. Nicht, dass sie zurückgelassen werden. Nein, sondern sein Ziel. Darüber hatten sie Angst. Sie gehen nach Jerusalem. Entschlossen, merken sie mit Jesus. Und sie haben Bangen. Dann nahm er die 12 nochmals beiseite und fing an, ihnen zu sagen, was mit ihm geschehen werde. Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem. Und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert werden. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen und ihn den Heiden ausliefern. Und sie werden ihn verspotten und geiseln und anspucken und ihn töten. Und am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Habt ihr gezählt, wie oft Jesus seinen Jüngern auf seinen Tod vorbereitet hat? Ich habe nicht. Bin nicht zurückgegangen. Oft, mehrmals, versuchte er, diesen Männern und Frauen auf seinen Tod vorzubereiten. Und er hat seine Auferstehung vorausgesagt. Oder wir haben auch gesehen, wie er Menschen geheilt hat. Oder auch vom Tod zurückgebracht hat, wie Lazarus. Und die Pharisäer darüber empört haben. Jesus wird immer wieder mit seinen Gegnern konfrontiert. Gegnern konfrontiert. Die Atmosphäre ist angespannt. Er ist auf dem Weg in die Höhle des Löwens, sozusagen. Und eine Konfrontation ist imminent. Die Jünger, bis zu diesem Zeitpunkt bin ich überzeugt, die Jünger sind daran gläubig. Sie glauben daran, dass Jesus der Messias ist. Sie verstehen sein Reich aber ganz anders als Jesus. Er soll sein Reich in Jerusalem etablieren. Er soll dort regieren. Er soll, hallo, die Römer auswerfen. Und dann fing es an. Er baut sein Reich auf. Halleluja. Vielleicht haben die Jünger gedacht. So haben sie gedacht. Und dann, ach ja, ihr redet schon wieder über die Auferstehung. Aber das kennen wir schon. Wir werden alle in der letzten Zeit auferstehen. Das kommt später. Aber die Jünger haben im Moment keine Ahnung, dass Jesus jetzt meint, dass das bald kommt. Noch nicht. Verstehen Sie das? In diesem Abschnitt, Jesus geht entschlossen nach Jerusalem. Und unser Retter weiß, was auf ihn zukommt. Er ist bereit für uns, für unsere Sünden zu sterben. Und das war keine krankhafte Vorstellung. Er ist nicht blöd. Das ist der einzige Weg, wie wir mit unserem Vater versöhnt werden können. Das ist der einzige Weg, wie wir diese Erde, diese Gesellschaft, uns und unsere Mitmenschen heilen können. Wenn man denkt, übrigens, dass Sünde nicht existiert, dass sie nur für schwache Menschen ist, diese Vorstellung. Ein Grund kann sein, dass vielleicht hat diese Person noch nicht erkannt, wie heilig dieser Gott ist. Und er beschreibt, was auf ihn zukommt. Und die Jünger kennen das. Sie wissen schon Bescheid, wie man gekreuzigt wird, wie schmerzhaft das ist. Und vor allem, was für eine Demütigung, eine Schande es ist. Ich glaube, um das zu wiederholen, glauben Sie noch nicht, dass Jesus sich selber meint. Wir können das lesen, sogar in der Parallelstelle in Lukas, Kapitel 18. Ich habe das hier, Vers 34. Sie verstanden nichts davon. Und dieses Wort war ihnen zu geheimnisvoll und sie begriffen das Gesagte nicht. Okay, nicht vergessen, wo wir gerade sind. Was Jesus gerade erkundigt hat oder gesagt hat. Wir gehen nach Jerusalem. Ich werde dort sterben. Ich werde dort sogar gekreuzigt und wieder auferstehen. Hat Jesus deutlich gesagt. Lesen wir weiter. Da traten Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedäus, an Jesus heran und sagte: Hey, Rabbi, wir wollen, dass du uns eine Bitte erfüllst. Was wollt ihr? Fragte er. Was soll ich für euch tun? Sie sagten: Wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit rechts und links neben dir sitzen lässt. Doch Jesus erwiderte: Ihr wisst nicht, was ihr da verlangt. Könnt ihr den Kelch austrinken, den ich trinken werde, und die Taufe ertragen, mit der ich getauft werden muss? Ja, das können wir, erklärten sie. Jesus erwiderte: Aus dem Kelch, den ich austrinken muss, werdet ihr auch trinken. Und die Taufe, die mir bevorsteht, werdet ihr auch empfangen. Aber ich kann trotzdem nicht bestimmen, wer auf den Plätzen rechts und links von mir sitzen wird. Das hat mein Vater entschieden. Die 10 anderen hatten das Gespräch mit angehört und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Zu Recht, würde ich sagen. Wir wollen, dass du tust, was wir wollen. Worum wir dich bitten. Mein erster Gedanke war, wie Kinder. Wenn sie um etwas bitten, wenn sie etwas wollen. Und ich kann auch verstehen, warum die anderen Jünger sich ärgern. Nicht, weil sie die Bitte als würdelos sehen, sondern weil sie nicht zuerst daran gedacht haben. Ah, schade, ich war nicht schnell genug. Und diesen Spruch, aus dem Kelch trinken oder die Taufe seines Leidens zu ertragen, was hat er im Gebet im Garten Gethsemane gesagt? Nimm diesen Kelch von mir, zu seinem Vater. Und diese zwei Brüder, Jakobus, Johannes, sie sagen: Ja, wir können aus dem Kelch trinken. Und Jesus sagt es voraus, was passieren wird. Was ist mit Jakobus passiert? Durch den Glauben. Für den Glauben, durch das Schwert gestorben. Können wir in der Apostelgeschichte 12 lesen. Und Johannes ist auf dem Insel Patmos verbannt. Die Kirchengeschichte sagt uns, dass Johannes in Rom erstmal gefoltert worden war und danach verbannt. Es ist wahr, sie waren also bereit, Das muss man den beiden geben. Sie waren bereit, für Jesus zu sterben. Dann habe ich gedacht, was ist mit mir? Bin ich bereit, für Jesus zu sterben? Bist du bereit? Wenn es irgendwie dazu kommen wird, für Jesus zu sterben. Das ist eine, für unsere Zeit, für unsere Gesellschaft, für uns als Menschen, was wir kennen, wie wir leben, kann schwierig sein. Johannes hat es sehr deutlich gesagt, in 1. Johannes 3, 16, der gleiche Johannes, Jakobus ist nicht der Jakobus, der Jakobusbrief geschrieben hat, das war der Bruder Jesu, aber Johannes hat einige Bücher, Evangelien, das Evangelium geschrieben. Er sagte in 3, 16, 1. Johannes, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Johannes ist ein Stück gewachsen in seinem Verständnis. Das hat er später, viel später geschrieben. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Merkt ihr diese Steigerung von Johannes? Nicht nur für Jesus würde Johannes sterben, für seinen Brüdern würde er sterben. Das ist für mich noch ein Stück weiter. Stell auch euch mal vor, was Johannes denkt, als er vor dem Kreuz mit Maria gestanden hat. Er steht da. Da hängt Jesus, der Retter, mit Dieben links und rechts. Oh Gott, und ich habe dafür gebetet, an seiner Stelle zu sein. Boah. Langsam fangen die Jünger an, die Botschaft Jesus zu verstehen. Aber nur langsam. Jesus ist nicht fertig mit Jakobus und Johannes. Auch nicht mit den anderen Jüngern. Seine Aufgabe ist es, das Reich Gottes lebendig zu machen. Real, echt wie dieser kleine Vogel. Er möchte ihnen diesen Weitblick geben, wie sein Reich ist, damals sein wird. Aber es ist ein Reich, das auf den Kopf gestellt ist. Vers 42. Jetzt kommen wir dazu. Zu dieser Stelle. Da rief Jesus sie zu sich und sagte, ihr wisst, wie die Herrscher sich als Herren aufspielen und die Großen ihre Macht missbrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein. Wer bei euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave von allen sein. Aber der Menschen, auch der Menschensohn, ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Wenn wir das Wort dienen hören, woran denken wir? An helfen, etwas Gutes tun, ein gutes Beispiel für unsere Mitmenschen zu sein. Das Wort heißt Diakonos. Und was hört man auf Deutsch? Das deutsche Wort Diakon. Oh, ein Amt in der Kirche. Eine Aufgabe. Und die Ehre dazu. Oh, nicht damals. Das Wort bedeutet Bedienende bei der Mahlzeit oder Diener eines Herrn. Und dann benutzt er das Wort Doulos. Es heißt Sklave. Und damals bedeutet Sklave Demütigung, Erniedrigung. Heute auch. Heute auch, danke, Christian. Ja. Ich habe einfach überlegt, wie sind diese Worte rübergekommen? Wie haben sie diese Worte an sich angenommen? Waren sie noch mal schockiert? Sie saßen da mit Jesus und Jesus sagte, ihr solltet Diener und Sklave sein. Ich wollte gerade neben, links und rechts neben dein Thron sitzen. Und ich sollte was? Schlucken. Was sagt Jesus zu mir? Was will er eigentlich? Was ist das für ein Reich? Will ich das? Dienen. Ich habe überlegt, was kann ich dazu sagen? Man kann so viel lesen. Aber ich wollte euch vielleicht einen kleinen Anfang geben, wenn ihr noch nicht damit angefangen habt. Ein paar Leitlinien. Was hat Gott dir auf dem Herzen gelegt? Wir als Gemeinde wollen Menschen helfen, Jesus kennenzulernen. Und manchmal gelingt das, wenn man sagt, bist du gerettet oder verloren? Und sofort müssen sie überlegen, bin ich? Weiß nicht, habe nie überlegt, nie gedacht. Für manche Menschen ist das gut und erfolgreich, hilfreich. Aber es gibt Menschen, die erstmal zu Jesus kommen, wenn sie Diener erleben. Wenn sie bedient sind. Wenn sie auf diese Seite sind, was bekommen, zu bekommen. Und wir merken manchmal, besser gesagt, Gott legt etwas auf meinem Herzen. Ich habe ein Verlangen, eine Sehnsucht nach einer gewissen Sache. Was hat Gott auf deinem Herzen gelegt? Es kann sein, dass im Moment diese Sehnsucht oder Interesse vielleicht gar nicht, was sagt man? Spirituell, geistlich. Es ist banal. Es ist irdisch. Was mache ich damit? Weiter überlegen. Was für Gaben hab ich? Was für Gaben hast du? Was für Gaben hat Gott dir gegeben?
Ich kann zeichnen.
Gutes Beispiel. Ich kann das, du kannst dies. Ich habe Interesse. Ich bin wahnsinnig immer noch interessiert in Radfahren. Und ich gehe gern mit anderen Menschen Radfahren, wenn es geht, wenn ich fit genug bin. Und versuche, Beziehungen anzuknüpfen oder Menschen kennenzulernen. Ich spiele Trompete. Okay, Trompeten kommen vor in Offenbarung, deswegen ist es okay, Trompete zu spielen. Im Alten Testament auch, Neuen Testament nicht.
Oder habe ich Gedichte geschrieben?
Okay, noch ein gutes Beispiel. Aber ich benutze mein Interesse an Trompete spielen, um Menschen kennenzulernen, um ein Licht zu sein. Was für Gaben, Interessen hast du? Wo ist eine Not? Wo siehst du eine Not in deiner Umgebung? Auch eine Art und Weise, wie wir entscheiden können, hier kann ich dienen. Es gibt uns ein Punkt, wo wir anfangen können. Und viertens, experimentierst du freudig? Manchmal müssen wir einfach, hilf mir mit diesem Spruch, in kalte Wasser springen, heißt das, oder? Ins kalte Wasser springen. Mit Gebet, mit Gottes Führung, mit Hilfe von Brüdern und Schwestern, mit Überlegung, ja. Aber irgendwann mal müssen wir das einfach ausprobieren. Vielleicht hilft das ein bisschen. Christsein, das christliche Leben ist praktisch, sollte praktisch sein. Was hilft anderen Menschen, meinen Nachbarn, Arbeitskollegen, meine Nachbarschaft, meine Familie, meine Ehe? Und oft denken wir zuerst, oder, an die Zeit. Wie viel Zeit habe ich in der Woche, um Gott zu dienen? Okay, ich habe so viele Minuten oder so viele Stunden in der Woche, das kann ich. Okay. Ich möchte euch was anderes geben heute, eine andere Vorstellung mit dieser Sache. Ist es möglich, dein Leben als Gottesdienst zu sehen? Leute, das ist biblisch. Nicht, was wir jetzt tun, das ist nicht Gottesdienst. Das ist hier eine Versammlung. Wir nennen das Gottesdienst, weil diese Gesellschaft kennt das so. Man macht eine Verbindung dadurch. Aber Gottesdienst, biblisch gesehen, ist das. Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, liebe Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude. Und das ist der wahre Gottesdienst. Dein Leben zu Gott geopfert. Wo fängt man an, so einen Lebensstil zu haben? Da gibt Jesus uns einen wichtigen Hinweis in dem, was jetzt folgt, in Markus 10. Und sie kommen nach Jericho. Und als er von Jericho auszog, samt seinen Jüngern und einer großen Volksmenge, saß ein Sohn des Timäus, Bartimäus, der Blinde, am Weg und bettelte. Und als er hörte, dass es Jesus, der Nazarener, war, begann er zu rufen und sprach: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und es geboten ihm viele, er solle schweigen. Aber er rief noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und Jesus stand still und ließ ihn zu sich rufen. Da riefen sie, die Blinden, und sprachen zu ihm: Sei getrost, steh auf, er ruft dich. Er aber warf seinen Mantel ab, stand auf und kam zu Jesus. Und Jesus begann und sprach zu ihm: Was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde sprach zu ihm: Rabuni, dass ich sehen werde. Da sprach Jesus zu ihm: Geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Und sogleich wurde er sehend und folgte Jesus nach auf dem Weg. Das Verlangen der Jünger ist im Moment einzig und allein auf das Herbeiführen des Reich Gottes gerichtet. Und sie erkennen noch nicht, dass dieses Reich sich gerade da manifestiert. Wo Zeit für einen blinden Bettler bleibt. Das messianische Geheimnis ist nicht mehr wichtig. Merkt ihr das? Jesus nimmt diesen Titel an, Sohn Davids. Man muss es wissen, dass der Messias kommt, um zu sterben. Wo man Jesus findet, findet man sein Reich. Egal, wo du am Tun bist, bist du im Reich Gottes. Erkennst du das? Natürlich, ich spreche von Menschen, die für Jesus entschieden haben. Und dann sind mit ihm begraben, sind zu dieser so geistliche Darstellung vom Sterben und Auferstehen in der Taufe. Aber manchmal erkennen wir das trotzdem nicht. Dieses aktive Reich. Jetzt. Ich denke, hier müssen wir mit dem Dienen anfangen. Mit der Erkenntnis, dass Gott jetzt aktiv ist. In meinem Leben, in deinem Leben, in unseren Beziehungen, unserer Ehe, Familie, in meinem Freundeskreis. Und wenn ich aktiv mit Gott lebe und diese Tatsache erkenne, was will ich tun? Cool, danke für deine Worte heute. Aber das ist genau, was wir tun sollen. In ihm bleiben. Johannes 15. Daher die Hausaufgabe letzte Woche. Wenn wir die Zeit nehmen, in Gott zu bleiben, und das ist vielfältig, versteht ihr das? In seinem Wort zu sein, sein Wort zu lesen, an seinem Wort meditieren, stille Zeit, Gebet, Fasten, Gemeinschaft, natürlich nicht vernachlässigen, Schlichtheit als Lebensstil, unser Geld geistlich verwalten, dann werden wir entdecken, wo und wie wir Gott dienen können. Habt ihr bemerkt, wie Bartimäus reagiert hat, als Jesus still geblieben ist, ist stehen geblieben und ihn zu sich gerufen hat? Er warf seinen Mantel ab, stand auf und kam zu Jesus. Das sagt uns nicht viel heutzutage, weil wir x Manteln zu Hause haben. Ein Bettler hat nur einen. Und wahrscheinlich war das sein wichtiges Kleidungsstück. Und er warf es ab. Dieser Mann ist bereit, die einzige Sache, die er besitzt, wegzuwerfen, um zu Jesus zu kommen. Und wir sind hier schon wieder damit konfrontiert. Was soll ich wegwerfen, absetzen, dagegen entscheiden, nicht mehr tun, um zu Jesus zu kommen? Sein Reich ist hier. Lass uns die Fassaden, die Barrieren oder sogar eigens gearbeitete Heiligkeit ablegen, um in Freiheit zu leben. Ich möchte heute was anderes tun als Gebet mit euch. Ich möchte das Vaterunser zusammensprechen. Und wenn wir sagen, dein Reich komme, ich hoffe, ihr versteht das, wie Jesus das heute sagen würde. Sein Reich ist gekommen. Aber wir sagen das mit diesem Verständnis. Herr, dein Reich wachse. stehen wir alle gemeinsam auf. Beten wir. Beten wir, wie Jesus gebetet hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein Reich, das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Danke. Wieder hinsetzen. Mögen wir erkennen, was uns hindert, frei und ungehindert zu Jesus zu kommen. Das ist mein Wunsch für euch. Möge Gott uns allen diese Woche segnen. Wir haben jetzt Zeit miteinander. Normalerweise eine normale Kaffeezeit und etwas mit kommt dazu oft. Vielleicht gibt es einen Kuchen heute, weiß nicht. Aber das ist nicht so wichtig, ob es gleich Kuchen gibt, weil wir essen heute zusammen. Heute ist gemeinsames Essen und jeder ist herzlich eingeladen zu bleiben. Egal, ob du tonnenweise Essen mitgebracht hast oder gar nichts. Jeder ist herzlich eingeladen zu kommen, zu bleiben und die Gemeinschaft und Zeit miteinander zu genießen. Wir werden alles umräumen, aber wir haben jetzt ein bisschen Zeit für Gespräche und für Gemeinschaft. Danke, dass ihr gekommen seid heute. Gott segnet euch.